Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Das Wort Elite hatte immer mal wieder einen schlechten Klang. In den 60er und 70er Jahren etwa empfanden das viele so. Diesen wieder auflebenden Trend hat jetzt die Corona-Krise noch einmal kräftig verstärkt. Je mehr Virologen, Infektiologen oder auch Ökonomen sich zu Wort melden, desto lauter wird die Abneigung gegen die wissenschaftliche Elite hörbar. Aber es trifft auch ganz andere. Die relativ neu entstandene Berufsgruppe der Unternehmensberater etwa. Einen Überblick über Mechanismen von Elitenbildung und Elitenkritik versuchten in der vergangenen Woche Teilnehmer einer Tagung des Archivs für Sozialgeschichte zu gewinnen, die die Friedrich-Ebert-Stiftung im Internet ausrichtete. Beispiele für das unterschiedliche und umstrittene Verständnis von Eliten, die dort diskutiert wurden, stellt Norbert Seitz vor.
Die Eliten in Politik und Gesellschaft erleben seit geraumer Zeit eine Art Reputationsgau. In den westlichen Nachkriegsdemokratien galten sie noch als unverzichtbare Antreiber einer fortschreitenden Entwicklung und das hieß immer auch stabiler Verhältnisse. Doch in diesen bewegten Zeiten werden sie häufig eher als halbwegs inkompetente oder zumindest heillos überforderte Krisenbewältiger wahrgenommen. Kritiker von rechts versuchen sich dagegen als die wahren Vertreter des Volkes zu profilieren, während linke Globalisierungsgegner erst recht ihre Ideale verraten sehen. Kein Wunder, dass unter den Kritikern der Eliten ein agitatorischer Topos aus den verklärten Zeiten der 68er-Bewegung wieder aufgetaucht ist. Der vom Establishment, welcher neuerdings auch im Lager der Rechtspopulisten fröhliche Urstände feiert.
Ich würde sagen, dass der Establishment-Begriff noch nie wirklich sehr klug war. Er war eigentlich von Anfang an unterkomplex. Er hatte schon immer einen Hauch von Verschwörungstheorie. Die da oben stecken alle unter einer Decke. Dass Friedrich Merz ihn jetzt zum Beispiel gerade aufgreift, ist natürlich auch ganz klar deshalb, weil er mit diesem Begriff klar machen kann, dass er sich im Prinzip als Opfer einer Verschwörung sieht. Er sagt nicht die im Parteivorstand, sondern er sagt das Partei-Establishment und damit ist das ein bisschen unklarer, wer denn eigentlich gemeint ist. Man kann auch historisch sehr schön sehen, dass der Begriff von Anfang an von beiden politischen Rändern, von links wie von rechts, gegen die liberale Demokratie ins Feld geführt wird.
Konstatiert Nikolai Wehrs, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Konstanz. Für ihn hat die Elitetheorie das differenziertere Instrumentarium parat, mit dem gezeigt werden kann, dass es das sogenannte politische Establishment in der attackierten Form gar nicht gibt. Für das Bonner Archiv für Sozialgeschichte ein Grund mehr, eine fundierte Elitenkritik vom 19. bis zum 21. Jahrhundert zum Thema einer Tagung zu machen. Dabei werden Eliten aus unterschiedlichen Bereichen von Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur unter die Lupe genommen. Vom Adel über Kleriker, Staatsbeamte, Parteifunktionäre bis hin zur modernen Managerbranche. Philipp Kufferath, Herausgeber des Archivs für Sozialgeschichte, umreißt das Forschungsziel.
Die sozialhistorische Elitenforschung interessiert sich dafür, wie es überhaupt zur Bildung von Eliten kommt. Sind diese sozialen Formationen abgeschottet, durch familiäre Bande oder als exklusive Gemeinschaften organisiert? Oder können individuelle Leistungen einen sozialen Aufstieg in Elitenformationen begünstigen? Diese Frage stellt sich vor allem für die Umbrüche im 18. und 19. Jahrhundert, als die traditionellen Adelseliten durch das aufstrebende Bürgertum herausgefordert und schließlich überholt wurden.
Mit der Konsequenz, dass in parlamentarischen Demokratien wie in Frankreich oder Großbritannien sich eine loyale, leistungsbereite und konsensorientierte Verwaltungselite herausbilden konnte. Whitehall will sagen, der Civil Service in Großbritannien nimmt dabei im europäischen Vergleich eine Sonderstellung ein. Der größte Unterschied besteht darin, dass es den hierzulande üblichen politischen Beamten auf der Insel nicht gibt. Wenn in Deutschland die Regierung wechselt, dann wird in den Ministerien in der Regel die komplette Leitungsebene ausgetauscht, von den Staatssekretären bis hinunter zu den Abteilungsleitern. Nikolai Wehrs.
In Großbritannien muss grundsätzlich eine neue Regierung mit den gleichen Beamten weiterarbeiten, die am Tag davor noch die alte Regierung beraten haben. Das bedeutet im Zwei-Parteien-System, dass die Civil Servants vor der Wahl sich die Parteiprogramme der beiden möglichen Regierungsparteien anschauen und dann zwei verschiedene Tischvorlagen für den Minister schreiben, je nachdem, ob es einen Minister von Labour gibt oder einen von den Konservativen. Und diejenige Partei, die gewinnt, deren Tischvorlage kommt dann am Tag danach auf den Tisch. Das stärkt natürlich unglaublich die Unabhängigkeit dieser Ministerialbürokratie von der Politik. Positiv könnte man sagen, es ermöglicht dem Civil Service, dem Minister auch unangenehme Wahrheiten zu sagen, weil er seinen Staatssekretär ja nicht einfach rausschmeißen kann.
Aber negativ kann man natürlich auch fragen, wie demokratisch das Ganze ist, wenn der Wählerwille sich in der Verwaltung auf diese Weise gar nicht abzubilden scheint. Dies zu ändern, haben bislang von Winston Churchill bis Tony Blair alle britischen Premiers vergeblich versucht. Auch Boris Johnson will unter seinem Berater Dominic Cummings mit der Bekämpfung der parteipolitischen Neutralität des Civil Service ernst machen. Zum Beispiel mit der Anstellung von Special Advisors, die keine Lebenszeitstellung mehr innehaben, dafür aber einflussreicher und ideologischer gepolt sind als der traditionelle Civil Servant. Andererseits gibt England-Experte Nikolai Wehrs zu bedenken, wäre der Civil Service so mächtig, wie seine Gegner ihn zeichnen, dann hätte es den Brexit wahrscheinlich so nicht gegeben.
Denn der Civil Service ist gegen den Brexit. Und zwar deshalb, weil der Civil Service für den Status quo ist. Das Letzte, was die jetzt wollen, ist 37 Handelsverträge neu auszuhandeln. Das ist nicht ihre Vorstellung. Ein Kennzeichen des Civil Service ist, dass er keine unkalkulierbaren Risiken will, sondern er will Entscheidungen, von denen er glaubt, dass sie kalkulierbar und auch kontrollierbar sind.
Hier lässt ein Elitenwechsel noch auf sich warten. Wo und auf welche Weise aber fand er schon statt? Dazu Philipp Kufferath.
Eine zentrale Frage der historischen Elitenforschung beschäftigt sich mit konkurrierenden Eliten, mit Transformationen und mit Elitenwechseln. Im 20. Jahrhundert gab es insbesondere in den staatssozialistischen Gesellschaften einen klaren Bruch mit alten Machteliten und den Versuch, aus der Arbeiterklasse eine neue sozialistische Führungsschicht zu schmieden.
Wie baute die DDR seit ihrer Gründung gleichsam aus dem Nichts einen diplomatischen Dienst auf? Und wie organisierte der sogenannte Arbeiter- und Bauernstaat den Strukturwandel in der Landwirtschaft? Welche neuen Kader als Eliten sind dabei entstanden? Björn Hofmeister vom Friedrich-Meinecke-Institut lehrt an der FU Berlin neuere Geschichte.
Es war ein Hauptproblem, nicht nur für das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, sondern für die DDR insgesamt, dass die sogenannte Kaderreserve, die man für alle Institutionen der DDR einrichten wollte, also für den Staatsapparat, nie so richtig funktioniert hat. 1954 wurde im Zentralkomitee beschlossen, 60 weitere Kader im Zuge der Kaderreserve aus den anderen Bereichen des Staatsapparates abzuziehen, um eben auch in der ersten Generation des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten überhaupt Personal zu finden.
Anders als in Bonn im Auswärtigen Amt, wo die Übernahme der alten Eliten aus der berüchtigten Berliner Wilhelmstraße gang und gäbe war, war ein Elitenwechsel für die DDR nicht möglich. Erst spät in den 1980er Jahren bildete sich eine Routine bei der Anstellung der Mitarbeiter im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten. Es gab dann 3000 Angestellte, von denen 1000 in den Auslandsvertretungen eingesetzt wurden. Dabei bemerkenswert, unter ihnen bis zum Ende der DDR nur 4 Botschafterinnen. Außenpolitik galt als reine Männerdomäne. Frauen wurde das Studium der Außenpolitik untersagt. Björn Hofmeister zieht eine Bilanz des erneuten Wechsels 1990.
Wir haben einige Zahlen. Stand 2. Oktober 1990 gab es noch im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 2280 Mitarbeiter. Ungefähr 1000 sind vorher schon entweder entlassen worden oder sind freiwillig gegangen oder haben das MFAA verlassen. Im Grunde ist es schon auffällig, wie sozusagen die erneute Elitentransformation, möchte man fast sagen, der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990 bei den Diplomaten stattfand, nämlich relativ klanglos. Skandale blieben aus, es gab keine großen Gerichtsprozesse, anders als bei der Abwicklung der NVA oder eben beim Ministerium für Staatssicherheit. Übernommen wurden nach dem 3. Oktober lediglich 10 von den einstmals knapp 3500 Mitarbeitern, von denen sich aber ungefähr 450 wohl um nachfolgende Stellen im Auswärtigen Amt beworben hatten.
In der Landwirtschaft der DDR stellten sich derweil andere Probleme bei der Neurekrutierung einer Elite ein. Denn mit der ideologiegerechten Enteignung und damit faktisch auch Entmachtung von Gutsbesitzern war es zunächst nicht getan. Arndt Bauer-Kemper lehrt an der Freien Universität Berlin Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Er beschreibt die äußeren Bedingungen und Widerstände bei der Kollektivierung.
Stalin, der ja im Grunde die entscheidende Institution war, war zunächst vorsichtig mit der Kollektivierung. Erst nachdem seine Noten an die Westmächte gescheitert waren und damit seine gesamtdeutsche Politik ja gescheitert war, hatte der SED-Führung im April 1952 grünes Licht gegeben für die Kollektivierung. Offiziell lief der Prozess des Zusammenschlusses von Bauern und Landarbeitern zu Produktionsgenossenschaften freiwillig. Die SED hat immer gesagt, die Bauern haben darum gebeten. Faktisch ist aber Druck ausgeübt worden. Es entstand 1952 eine Krise auf dem Land. Sehr viele Neubauern, die das aufgeteilte Land der Großgrundbesitzer erhalten hatten, konnten dieses Land nicht wirklich bewirtschaften, nicht effektiv. Zugleich machte die SED politischen Druck, indem sie zum Beispiel die Ablieferungen von Bauern staffelte. Sogenannte Großbauern wurden bestraft. Die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften wurden begünstigt.
Es sollte also die Herrschaft der traditionalen Eliten, der Honoratioren und Großbauern gebrochen werden, was größtenteils auch realisiert werden konnte.
Die Kollektivierung in der DDR war für viele Bauern schlimm, weil sie auch zum Teil physischen Angriffen ausgesetzt waren. Vor allem ihr Selbstverständnis als freie, unabhängige Bauern zusammenbrach. Die Fälle von Mord waren sehr, sehr selten, im Gegensatz zur UdSSR. Das ist in der DDR nicht der Fall gewesen. Aber der Druck, auch die Gewalt 1952, 1953 und dann vor allem 1959, 60, das hat natürlich sehr viele Bauern erbittert.
Aber bereits 1954 durften vormalige Großbauern den neuen Produktionsgenossenschaften beitreten und gelangten dort relativ häufig wieder in Spitzenpositionen. Arndt Bauer-Kemper spricht hier von einer subkutanen Elitenkontinuität. Freilich hat diese die Effizienz der Agrarindustrie nur begrenzt gefördert.
Was die Frage der Effizienz angeht, muss man sagen, dass vor allem die Trennung der Tier- und Pflanzenproduktion in den Produktionsgenossenschaften Mitte der 70er Jahre im Grunde dysfunktional war, weil es eine Unterbrechung des natürlichen landwirtschaftlichen Kreislaufes war. Und letztlich war es natürlich auch dieses Prinzip des Kollektiveigentums, das ökonomisch dysfunktional war.
Derweil stand man im Westen vor einer anderen Herausforderung. Um dem grassierenden Imageverlust der öffentlichen Verwaltung auf die Sprünge zu helfen, forcierte man seit den 1980er Jahren die Branche der modernen Managementberatung. Dafür wurden Unsummen investiert. Auf diese Weise mauserte sich die Beraterszene gleichsam zu einer neuen Elite durch die Hintertür. Alina Marktanner vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln weist darauf hin, wie Marvin Bauer vom Branchenführer McKinsey & Co. nach der Professionalisierung der Unternehmensberatung an der Elitenbildung seiner boomenden Zunft gearbeitet hat. Die Vision seines Berufsstandes laufe darauf hinaus,
dass nur ganz besondere Menschen Berater oder Beraterin sein können. Also dass es bestimmte Wesensmerkmale braucht, die nicht erlernbar sind, um erfolgreich Unternehmen zu beraten. Beispielsweise Persönlichkeit. Geschickterweise ist das ein sehr offen gehaltener Begriff, der unterschiedlich gefüllt werden kann. An solchen Stellen passiert diese Mystifizierung des besonders befähigten Beraters oder der Beraterin. Also einerseits die Projektion von einer Gruppe an Menschen, die durch besondere Charaktereigenschaften verbunden sind und andererseits die große Selektivität, die ebenfalls dieses Bild der Auserwählten stützt.
Doch mittlerweile ist die Branche ihrerseits in Verruf geraten. Seit Anfang der Nullerjahre sich Misserfolge und enttäuschte Hoffnungen häuften. Besonders als die rot-grüne Regierung Schröder mit ihrer umgesteuerten Sozial- und Arbeitsmarktpolitik namens Agenda 2010 eine bis heute noch nachwirkende Polarisierung im Lande hervorrief. Unternehmensberater waren im hohen Maße daran beteiligt, die Harzreform mit umzusetzen. Zum Beispiel
die Umgestaltung der ehemaligen Bundesanstalt für Arbeit zur Bundesagentur für Arbeit. Und dass also einzelne Berater oder Firmen fünfstellige Beträge dafür erhielten, einen Hartz-IV-Satz auf Sozialhilfeniveau festzulegen, war nicht vermittelbar. Auch deshalb, weil eine geringe Anzahl der vielen damals vergebenen Verträge der Bundesanstalt für Arbeit nicht ordnungsgemäß ausgeschrieben war, also informell vergeben wurde. Da hat das Ansehen der Beratungsbranche in Deutschland doch deutlich gelitten.
Und dennoch prognostiziert Alina Magtanner, die Beraterszene müsse sich keine Sorgen um ihre Zukunft machen, trotz des Supergaus mit der Wirecard-Affäre. Anzahl und Umfang der Aufträge seien nicht zurückgegangen. Das Gegenteil sei der Fall.